Let's Talk. Heute zu Gast Dr. Kerstin Hoffmann, Kommunikationsberaterin und Autor des PR-Doktor. Ich habe sie gefragt, angesichts des Hypes, den wir im Augenblick um die Begriffe Content-Strategie und Storytelling erleben, kann man heute noch PR ohne Stories machen?
Ich glaube, man konnte nie PR machen ohne eine Story. Ich glaube, jegliche Kommunikation lebt von Stories. Und wenn man weit genug geht, dann lebt auch persönliche Kommunikation oder mit zwischenmenschlicher Kommunikation von Stories. Und da ist es auch wie in der PR, man kann zu wenig machen, dann hört keiner zu, oder man kann sich in endlosen Geschichten verlieren. Solche Leute kennen wir auch alle und dann ist jeder genervt. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die PR.
Aber wie kommt es dann, dass das in den letzten Jahren so viel Hype gewonnen hat, dass man ja über Storytelling bis hin zu transmedialem Storytelling und so spricht? Woher kommt das, dass das jetzt so ein Hype ist, wenn es eigentlich schon immer notwendig war?
Ja, ich denke, Hypes entstehen oft um griffige Begriffe.
Ja.
Also ich denke, oft entstehen Hypes um Begriffe herum, die etwas zusammenfassen, die ein Schlagwort bieten für etwas, was die Sache fassbar macht. Man kann das aber auch ein bisschen historisch herleiten. Ich bin ja nun Literaturwissenschaftlerin und ich habe diesen Paradigmenwechsel im Erzählen in der Literatur mitbekommen. Mhm. Es gab ja so bis zu den 70ern diesen Nouveau Roman, wo man ein Kapitel verwendet hat, um zu beschreiben, wie ein Telefonhörer abgehoben wird.
Ja.
Da ist das Erzählen, dieses Fabulieren oder wie Thomas Mann das nennt, der raunende Beschwörer des Imperfekts, so beschreibt er den Erzähler, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und Ende der 80er hat man das Erzählen wieder entdeckt.
Ja.
Also Beispiele sind Christoph Ranzmeier, Die letzte Welt, da hat der Ovid-Stoff aufgegriffen. Oder die damals sehr gehypte Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny. Mhm. Da ist es in der Literatur wieder aufgekommen. Und ich sehe, dass es in der Kommunikation so ein bisschen analog verlaufen ist, ein bisschen zeitversetzt. Und in den 90ern ist dieses Storytelling aufgekommen und hat sich so zu einer eigenen Disziplin entwickelt. Und heute, auch wenn wir in Social Media uns das angucken oder im Social Web, dann haben wir auch den Begriff Content-Strategien, also Kommunikationsstrategien, die über Inhalt laufen.
Mhm.
Und ich beobachte eigentlich, dass ja jegliche Form von Kommunikation am besten funktioniert mit Inhalten, die für die Zuschauer interessant und relevant sind.
Mhm.
Und das ist natürlich im Social Web nochmal potenziert, weil die Leute einfach wegklicken können. Früher war Kommunikation one-to-many, also einer hat ausgesendet und die anderen haben empfangen. Heute entscheidet der Empfänger, was er sich anguckt. Und da habe ich gar keine andere Chance, als ihn wirklich zu fesseln oder sofort zu bekommen und auch in der Geschichte zu halten, sonst bin ich ihn wieder los.
Also insofern ist das vielleicht eine Konsequenz aus dem Wandel der Medien, dass man also heute nicht mehr nur alle vor dem Fernseher hat, sondern vielfach auch vor dem Netz und vor den Social Media. Und früher konnte man sich das also leisten, dass man ja plumpe Werbung machte und heute eher nicht mehr, oder?
Vielleicht ist das so, wobei ich meine, wir erinnern uns alle an diese Geschichten der Werbung aus unserer Kindheit. Kommt jetzt drauf an, wie alt man ist, aber ich erinnere mich zum Beispiel an den netten Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Oder dieses, war das Pril oder Palmolive? Sie baden gerade ihre Hände.
Palmolive.
Palmolive, ja, oder das Perwoll-Gewissen, was dann so heraustrat. Also im Grunde erinnern wir uns auch an die Geschichten und wir erinnern uns an Geschichten, in denen wir uns irgendwo wiederfinden oder die irgendwas mit uns zu tun haben. Und ich denke schon, dass dieser Medienwechsel dazu führt, dass Verbraucher insgesamt oder das Kollektiv der Verbraucher mündiger wird, mehr darüber entscheidet, was überhaupt erfolgreich ist an Content. Und die Konsequenz ist, wenn ich mich in diesem ganzen Medienrauschen durchsetzen will, muss ich Dinge produzieren, die interessant sind. Es wird aber, und das darf man auch nicht vergessen, immer noch anders versucht.
Liegt es vielleicht auch daran, also mündiger einerseits, weil man natürlich ja, sich versierter in diesen Medien bewegt, aber vielleicht, weil es heute auch für viel einfacher geworden ist, auch für kleinere Unternehmen in diesen Public Relations Markt einzusteigen. Also früher brauchte man einfach ein gigantisches Budget, um einen Fernsehspot zu drehen oder eine Anzeige in einem Sternmagazin zu platzieren. Heute braucht man fast gar kein Budget. Man kann ja sein iPhone nehmen, um einen kleinen Werbefilm zu drehen, den man auf YouTube hochlädt und der auf einmal viral wird. Das heißt, die Menge der Werbetreibenden wird einfach viel, viel größer und vielleicht dadurch einfach auch der Qualitäts die Notwendigkeit, Qualität zu liefern?
Vielleicht ja, wenn du es so rum siehst. Also ich meine, du hast es jetzt so sehr beschrieben, als wäre es ganz einfach und als bräuchte man keine Budgets mehr. Aber ich meine, wer wüsste besser als du, dass ein PowerPoint noch keine gute Präsentation macht?
Ja,
das heißt.
So. Ja. Ja, andererseits kann man auch eine gute Präsentation machen ohne ein großes Budget. Ne? Wenn man eben einfach eine gute Story hat und die auch gut erzählt, dann kann man das auch völlig analog machen. Ne? Genau wie das Martin Luther King gemacht hat. Der hat auch keine PowerPoint gehabt. Also die Möglichkeiten, mit wenig Budget und wenig Technik gehört zu werden, sind heute, glaube ich, größer denn je. Und auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wenn man ein Budget investiert, dann kann man natürlich diese vielleicht auch noch ganz andere Geschichten erzählen, die man mit analogen Mitteln gar nicht erzählen könnte.
Ja, richtig. Aber ich meine, es gibt Budget und Budget. Ja. Und natürlich kann man mit einem großen Geldbudget immer Leute einkaufen. Aber wenn du jetzt sagst, ohne Budget eine gute Geschichte erzählen, dann muss man sich ja fragen, was ist die Ressource, was ist das Asset, das das produziert?
Ja.
Und es gibt immer Glücksfälle oder Sonderbegabungen, die sowas können. Aber in der Regel ist das Teure an gutem Content derjenige, der ihn produziert oder derjenige, der lange geübt hat, guten Content zu produzieren. Ich meine, wie lange hast du gebraucht, bis du solche Präsentationen hinlegen konntest, wie du heute machst? Wie lange? Was würdest du sagen?
Ja, das sind schon ein paar Jahre, die ich mich damit jetzt intensiv beschäftige.
Ne? Ja, also, das ist eine 6- bis 7-stellige Investition, oder?
Mit Sicherheit, ja. Also da gibt's Malcolm Gladwell hat das doch mal gesagt, wenn man nicht ein Genie ist, dann braucht man 10.000 Stunden, bis man ein Experte geworden ist.
Also das kommt mir sehr wenig vor, ehrlich gesagt. Wenn ich überlege, ich mache PR seit über 20 Jahren.
Ja.
Und ich habe immer den Punkt gehabt, wo ich dachte, ja, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und aber es ist sehr schnell so eine gewisse Demut entstanden, weil wenn ich dann zurückgucke, dann denke ich auch immer, da hatte ich noch gar keine Ahnung.
Ja.
Und es kommen immer neue Sachen oder neue Erkenntnisse. Und mit jedem Blogbeitrag, in dem ich Dinge reflektiere, ändert sich was. Und ich würde auch sagen, ich blogge jetzt seit 5 Jahren und ich schreibe schon sehr lange und ich glaube, dass ich auch schon vor 25 Jahren ganz gut schreiben konnte. Aber dieses täglich die Werkzeuge schärfen, das hat nochmal ganz viel gebracht. Und das ist aber eine echte Investition. Und irgendjemand muss das bezahlen.
Ja, das stimmt.
So, das heißt, das fällt nicht vom Himmel.
Ja.
Oder auch mit dem iPhone. Also ich bin überzeugt, du kannst mit dem iPhone bessere Filme produzieren als ich. Ich bin halt mehr jemand, der Ideen hat, Konzepte kann und schreiben kann. Ich bin nicht so sehr jemand, der das visuell umsetzen kann. Deswegen würde ich es auch nie selber tun.
Okay. Ja, das hatte ich, glaube ich, auch nicht so gemeint. Ne? Dass man, also das heißt nicht, dass jetzt jeder auf einmal alles machen kann. Aber das heißt, dass man als, ich nenne es mal, kleine Leuchte gegen einen großen Konzern auf einmal antreten kann mit überschaubaren Mitteln, die man auch als Einzelner leisten kann. Und man braucht nicht unbedingt den Venture Capitalist, der mich erstmal mit einem Millionenbudget ausstattet. Ich kann es auf jeden Fall durch Zeit zum Beispiel wettmachen. Ne? Also, und das war früher zum Beispiel, um ins Fernsehen zu kommen mit einem Werbespot, einfach gar nicht möglich. Ne?
Das ist wohl wahr, wobei man muss das heute auch sehen, dass oft kleinere Unternehmen recht unrealistische Vorstellungen davon haben, was mit einem kleinen Budget schnell zu schaffen.
Ja.
Ist das, was wir sehen, dass jemand eine große Aufmerksamkeit erreicht, ohne das Budget eines großen Konzerns? Das sind Sonderfälle, das ist kaum planbar. Also man muss sagen, PR braucht heute wie damals Budgets. Und natürlich hat man mehr Möglichkeiten, Low-Budget was zu machen, aber man muss auch ganz klar sagen, Für die ganz große, kalkulierte, geplante Resonanz braucht man Budgets. Und natürlich, wenn es gibt viel mehr Möglichkeiten für kleinere Unternehmen. Und natürlich kann man mit Fleiß was erreichen. Aber ich bekomme schon öfter auch mal Anfragen, wo ich einfach sagen muss, ja, da müsste ich jetzt mit einem Team einfach mal ein Jahr lang 5, 6 Tage im Monat investieren. Oder die eben, oder da im Unternehmen das anstoßen, dass das so ist. Also, wenn jemand, nehmen wir mal eine typische Kundenklientel, ich habe einen Unternehmensberater, wenn der auch Filme machen kann oder wenn der gute Texte schreiben kann, ist das ein Glücksfall, aber in der Regel kennt er sich in seiner Kernkompetenz am besten aus. Ja, und das, was wir sehen, was so das Web auch ganz nach oben spült, das sind oft Sonderbegabungen und PR ist immer so eine typische Spitze des Eisberg, Geschichte. Man sieht wirklich allenfalls 10% und man denkt, das ist das, was Realität ist. Tatsächlich sieht man die anderen 90% nicht.
Die eben dann doch Fleiß, Schweiß und Tränen vielfach sind. Ne?
Ganz genau. Und ich will keinem da den Mut nehmen oder jetzt da so pessimistisch klingen. Ja, man kann heute ganz andere Sachen machen. Ja, wenn man sich auf Empfängernutzen fokussiert, dann ist mit relativ geringen Mitteln schon wirklich was zu reißen. Aber es ist wie bei jeder Sache, sie bedarf einer gewissen Professionalität, um erfolgreich zu sein.
Ja, ich glaube, du hattest vorhin ein Schlagwort genannt, was ich glaube, was ganz, ganz ausschlaggebend ist. Was mir ein bisschen besser gefällt als dieser Hype um den Kundennutzen und Empfängernutzen, nämlich das muss für die Menschen erkennbar sein, dass es was mit ihrem Leben zu tun hat. Ne?
Ja.
Das ist oft ein bisschen subtiler als ein ganz plumper Kundennutzen, ne, den man vielleicht in einem griffigen Marketing-Slogan auf den Punkt bringen kann, aber nur weil man jemandem sagt, was es ihm möglicherweise bringt, ne, berührt es ihn noch nicht. Ne? Das heißt, man muss schaffen, ist den Kunden oder den Menschen, den Zuhörern in meinem Fall, klarzumachen, was hat das mit deren Leben zu tun. Ne? Und das ist eben sehr viel subtiler und sehr viel mehr als einfach nur zu überlegen, ja, was könnten die grundsätzlich da. Und das ist der Punkt, an dem sich dann das auch entscheidet, ob jetzt das große Budget sich lohnt oder ob man mit kleinem Budget viel anfangen kann. Wenn man diesen Aspekt nicht findet oder trifft, ne, dass mein Publikum erkennt, was hat das mit mir zu tun, dann ist eben beides vergebene Mühe.
Absolut, man kann auch ein großes Budget wirkungslos verbraten. Das wird ja auch immer wieder versucht. Also diese alte One-to-Many-Sache oder das Unternehmen eine Facebook-Seite aufmachen und da einfach nur rauspulvern, ohne sich Gedanken drum zu machen, wen interessiert das, für wen ist das relevant. Das gibt es auf jeden Fall auch noch, klar. Also es lohnt sich schon wirklich zu gucken, was ist die Geschichte dahinter.
Ja,
ist das nicht bei Präsentationen genauso?
Ja, ganz genau so. Ne? Nicht das begeistert am Ende am meisten, wo der größte Wow-Effekt ist, ne? So, wo Explosionen und Effekte en masse da sind, sondern wo man erkennt, was hat das mit mir zu tun? Und dann im zweiten Schritt, genau wie bei Facebook oder bei Social Media, sind die Präsentationen am bewegendsten, wo ich das Gefühl habe, der Mensch, der da vorne steht und zu mir spricht, der redet zwar die ganze Zeit, aber irgendwie unterhält er sich mit mir. Ne? Ich bin wie in einem Gespräch mit dem. Und der geht auf mich ein und der merkt auch, ne, wie das Publikum reagiert. Das sind die Präsentationen, die wirklich bewegen. Ne?
Ich halte ja Storytelling für eines der am meisten missverstandenen Konzepte überhaupt.
Ja.
Es gibt da so eine Disziplin des Storytellings, die ist so allegorisch. Ja, da werden irgendwie 5
ja.
Unternehmensberater zu 5 wundertätigen Zauberern und so. Und diese Weitschweifigkeit. Meine Vorstellung von Storytelling ist eigentlich, dass man nicht sagt, oh, das ist sachlich trocken und langweilig, jetzt müssen wir eine Allegorie finden und eine lange Geschichte weitschweifig erzählen, sondern wirklich im Kurzen. Das heißt, die Geschichte im Kurzen und sehr nah am Thema selbst.
Ja, genau, das kenne ich auch. Da gibt's, das ist, also ich finde es furchtbar langweilig meistens, kindlich oft. Das ist nicht, zwar nicht per se schlecht, aber in dem Fall ist es eben meistens ja langweilig. Ich glaube, die Krux dabei ist, das ist ein Konzept, was sich so schön erklären lässt. Ne? Also du brauchst einen Held, der irgendwelche Herausforderungen meistert, und dann gibt's Bösewichte. Und das kann man besonders einfach umsetzen, auch in Trainings oder so, ne? Wenn so Leute in so ein Storytelling-Seminar gehen, wenn sie das eben genau auf diese Zaubererweise machen, ne? Meinetwegen auch nicht im Fantasiereich, sondern ne, der Herr Müller, den kennen Sie ja, und der hatte mal ein Problem. Ne? Der war nämlich im Supermarkt. Wenn es zu literarisch zu metaphorisch wird und zu märchenhaft, dann fühlt sich das Publikum irgendwie auch ein bisschen veräppelt meistens. Ne? Ich glaube auch, Storytelling ist eigentlich, oder gute Storys haben gar nicht so viel mit Märchen oder Geschichten aus Geschichtenbüchern zu tun, sondern die haben was damit zu tun, dass da jemand ist, in den ich mich reindenken kann, der Probleme hat, die nah an meinem Leben sind. Und da muss man irgendwas, und da gibt es Herausforderungen. Den muss man aber auch gar nicht mal unbedingt immer explizit benennen, sondern man muss nur fühlen, da gibt es Spannungen, die sind genauso wie in meinem Leben. Und da kann ich was mit anfangen. Das ist nah dran in dem, was ich auch erlebe.
Ja, ganz genau. Und ich meine, du hast gerade diesen Topos der Heldenreise genannt. Ja. Und im Grunde, wenn ich überlege, wenn ich Erlebnisse von Erlebnissen berichte, ja, ich habe jetzt gerade auf Facebook eine kleine Geschichte erzählt, wie mir in der Autowerkstatt ganz toll geholfen wurde. Also ich hatte das Problem, ein Auto umzumelden, die Nummernschilder gingen nicht ab, dann habe ich eine Werkstatt gesehen, dann sind die sofort gekommen, dann haben die das auch nicht sofort abgekriegt, sind dann in die Werkstatt reingefahren, haben mir noch so Nummernschildhalter geschenkt. Im Grunde ist das auch eine Heldenreise.
Absolut.
Und ich kann ganz, ganz nah an meinem Erlebnis bleiben, ohne dass jetzt der Kfz-Mechaniker irgendeine metaphorische Gestalt annehmen muss. Nur einfach, indem ich ein Gefühl für die Dramaturgie habe, wie ich etwas erzähle. Ich meine, ich habe das jetzt gerade so runter erzählt, aber ich muss einfach ein Gefühl dafür haben, wie ich etwas erzähle, wie ich es auf den Punkt bringe, wo die Pointe ist. Und idealerweise kann ich das ganz kurz. Manchmal kann man das in 3 Sätzen.
Das Entscheidende ist, da ist man sofort drin. Das hat jeder schon mal erlebt oder kennt einen, der es erlebt hat. Oder man kann es sich sehr, sehr gut vorstellen, wie das ist, wenn man zur Werkstatt muss und keine findet. Und jeder ist auch schon mal über den Tisch gezogen worden. Sei es nicht, wenn nicht in der Autowerkstatt, dann bei einem anderen Handwerker. Ne? Und da kann man sich eben genau reindenken. Und da braucht es gar nicht viele Worte, um diesen Aha-Effekt auszulösen.
Ja, oder lustige Geschichten.
Ja, ich glaub, ich,
irgendwas mit einer Pointe.
Ja. Ich glaube, das hattest du neulich in deinem Blog auch geschrieben, als du über Content-Strategien und Storytelling geschrieben hast. Ne? Das ist die Kunst darin besteht, dass man die Worte findet, die in dem Publikum, bei den Lesern, bei den Zuhörern das Universum ergänzen lassen. Ne? Die Klick machen und den Rest man sich dazu denken kann.
Ja, aber so ist das ja immer. So ist es ja bei allen Texten. Also bei Texten gibt's ja einmal die Denotation, das ist die Wortbedeutung, und die Konnotation, das sind im Grunde die Bilder oder die Bedeutungen, die im Universum im Kopf des Zuhörers oder Lesers entstehen. Und idealerweise schaffe ich es, mit einem Wort so ein ganzes Feld aufzumachen, so ein ganzes Bild zu erzeugen. Das hat natürlich auch viel einfach damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Ja, also welchen Kanon man hat. Und mit Kanon ist nicht einfach ein Literaturkanon gemeint, sondern vielleicht auch gemeinsame Werbesprüche. Ja, sie baden gerade ihre Hände drin. Oder typisch für meine Generation ist jetzt dieses, sind Zitate aus Monty Python-Filmen. Ja, wenn man ruft, eine Sandale, dann weiß es fast jeder, was gemeint ist, und alle lachen und man braucht gar nicht mehr zu sagen. Ja, das ist die Kunst. Also im Grunde, die Trigger zu finden, die bei den anderen sofort ein ganzes Bild eine ganze Bildwelt eröffnen. Und das kann man natürlich auch üben und das sollte man auch üben.
Ja, ich glaube, da sind zwei wichtige Voraussetzungen, die man dafür braucht. Die erste haben wir schon viel drüber gesprochen, nämlich es muss nah am Leben sein. Also nicht nur am meinem, sondern insbesondere am Leben meines Publikums. Und zweitens, ich muss es für mich selber schaffen, das da auch den Kern zu finden, was ich überhaupt erzählen will. Denn wenn ich das nicht rausschälen kann und nicht weiß, wo eigentlich der Punkt ist, dann kann ich es eben auch schwer schaffen, diese wenigen Worte zu finden, die so viel, und zwar richtige Assoziationen, Konnotationen auslösen, oder?
Ja, absolut. Und ich finde es auch manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es manchmal auch regelrecht frustrierend, wenn jemand sagt, wie machen Sie das? Kann ich das auch lernen? Oder also Pointen setzen oder Humor kann man ja im Grunde auch nicht, man kann das üben, aber da ist so ein ich weiß nicht was, was man letztlich auch nicht wirklich üben kann. Und das finde ich dann auch manchmal ein bisschen frustrierend. Wie vermittelt man das? Wie machst du das? Wie bringst du das Leuten bei? In Präsentationen, in Auftritten die Pointen richtig zu setzen zum Beispiel.
Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um das zu lernen, ist, dass man lernt hinzuschauen, ne? Also das überhaupt zu sehen. Wenn man in den Kindergarten kommt, dann sehen erstmal alle Kinder gleich aus, ne? Bis man irgendwie gelernt hat, die zu unterscheiden, sind ein, zwei Wochen vergangen. Und da muss man halt lernen, genau hinzuschauen, ne? Welches Kind hat welche charakteristischen Merkmale. Und so ist es, glaube ich, in vielen Bereichen auch. Gute Designs kann man nur dann machen, wenn man lernt, genau hinzuschauen. Oder ein guter Maler wird man nur dadurch, dass man einen Blick für Formen, Strukturen und Anatomie von Menschen, Tieren, je nachdem, was man eben malt, findet. Und so ist es, glaube ich, bei Stories auch. Man muss lernen, genau hinzuschauen und zu gucken, was löst bei wem was aus. Und auch, einfach zu konsumieren, also sich gute Reden anzuschauen, in deinem Fall gute Texte zu lesen und in dem Moment, wo man denkt, wow, das hat mich jetzt aber begeistert, sich selbst auch mal die Frage zu stellen, warum eigentlich? Ne? Und das ist dann vielleicht der zweite Schritt. Also das eine ist es zu erkennen, das zweite ist das benennen zu können, sagen zu können, warum gefällt mir das, was ich da gelesen habe oder was gestern der Mittermeier für einen Gag auf der Bühne gemacht hat, warum hat er mich begeistert? Ne? Und wenn man das benennen kann, dann kann man auch bei sich selber nämlich die Kritik anüben. Wenn ich den Text, den ich gestern geschrieben habe, heute nochmal lese, dann kann ich auf einmal sagen, warum mir das nicht gefällt oder die Folie, warum mir das Blau jetzt irgendwie bauchgefühlsmäßig nicht so passt. Dann kann ich, wenn ich Gründe dafür finden kann und benennen kann, dann komme ich da vielleicht auch einen Schritt weiter. Ne?
Auf jeden Fall, wobei ich glaube, dass es eben auch einfach unterschiedliche Begabungen gibt. Also ich erinnere mich, ich hatte mit Anfang 20 mal so eine Phase, an die ich, wir sind ja unter uns, ne?
Ja,
an die
klar.
Ich nicht so gerne zurückdenke, wo ich so mal so ein bisschen mit dem literarischen Schreiben versucht habe. Macht, glaube ich, jeder, der mal irgendwie Liebeskummer hat oder so, denkt, er ist dazu berufen, literarische Texte zu schreiben.
Ja.
Und ich habe das dann dem Herausgeber einer kleinen Literaturzeitschrift gezeigt und der hat zu mir freundlich gesagt, ja, man merkt, dass ich schon sehr viel gelesen habe.
Okay.
Ich habe jetzt viel später gemerkt, was das für ein freundlicher Euphemismus war. Ich habe übrigens da tatsächlich auch ein oder zwei Texte untergebracht, aber ja. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich, was das literarische Schreiben angeht, wirklich nicht originär kreativ bin. Das ist nicht meins. Da werde ich nie so gut werden wie diejenigen, die ich bewundere. Aber so ein Handwerk, Geschichten für Kommunikation zu schreiben, Glossen zu schreiben, journalistisch zu schreiben, das kann ich einfach und das begeistert mich, das tue ich die ganze Zeit und deswegen werde ich darin nach all diesen Jahren auch immer noch besser, weil geübter. Aber ich habe eben auch schon mit Anfang 20 erkannt, eine große Schriftstellerin wird aus mir nie werden. Und deswegen habe ich sie da gelassen.
Aber wer weiß, wenn du auch da so viele Jahre investiert hättest, wärst du vielleicht da auch ganz weit. Also die meisten Schriftsteller, die haben ja nicht einen ganzen Bücherschrank voller glorreicher Romane, ne, sondern da ist ja meistens, also bei den allermeisten, irgendwie irgendwie nur ein oder zwei oder drei gute Treffer dabei. Ne? Und dann ist auch viel, naja, ist okay. Ne? Also der kann halt schreiben, aber ist jetzt auch nicht das grandiose Werk dabei. Ne? Also und das ist auch meistens nicht in 20, klar, die gibt es auch, die Schriftsteller, die mit 20 Jahren ihr grandioses Werk machen, dann aber vielleicht auch nicht mehr. Das zeigt aber auch, dass das dann vielleicht eher ein Zufallstreffer war und nicht das Handwerk, was für dich heute das Glossenschreiben ist. Aber bei den meisten Schriftstellern ist es ja doch eher im späteren Leben, dass man die guten Werke schreibt. Also vielleicht hätte man auch da, wenn man 20 Jahre Erfahrung hat, irgendwann ein Level erreicht, wo man sagt, das liegt mir jetzt einfach, weil ich es einfach so lange gemacht habe und so viel Erfahrung habe. Ich weiß es nicht.
Vielleicht. Also ich glaube, dass man auch nicht einfach nicht alles erklären kann. Warum wirkt eines so und das andere nicht? Warum kommt jemand auch mit einer Story heute in der PR oder im Social Web ganz nach vorne und jemand anders nicht? Ich glaube, das Faszinierende an Kommunikation ist, dass man es nicht bis ins Letzte ergründen kann. Ja, das ist so die gleiche Frage wie, was ist die menschliche Seele? Du kannst den Menschen nicht einfach in Bestandteile zerlegen. Mhm. Und das kann man letztlich mit Kommunikation auch nicht. Da bleibt immer etwas, was letztlich nicht synthetisch im Labor zu analysieren und dann anders wieder zusammenzusetzen ist. Aber diese Erkenntnis ersetzt dennoch nicht das Streben nach solidem Handwerkszeug.
Ja, genau, das finde ich nämlich auch ein wichtiger Punkt. Also klar, also um das zu einer Berufung zu machen oder um da vielleicht zu den Besten zu gehören, da gehört halt wirklich viel, viel Aufwand dazu. Da gehört vielleicht am Ende auch eine gewisse Begabung dazu. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass man sich einfach hinstellt und einfach einen schlechten Text schreibt oder eine schlechte Rede hält. Denn da kann man halt mit relativ wenig Aufwand viel, viel besser machen. Und dabei spielen wiederum Stories, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. Wenn man sich fragt, ne, wo ist eigentlich die Herausforderung und für wen eigentlich und was hat der oder dasjenige überhaupt mit meinem Publikum zu tun, dann würden die meisten schlechten Texte und schlechten Reden davon schon einen gigantischen Sprung nach oben machen und viel, viel besser und verständlicher werden.
Ja, absolut. Und wenn ich denke, gerade wenn du jetzt sagst, Reden, also persönliche Auftritte, je älter ich werde und eigentlich auch je geübter ich werde, desto besser bereite ich mich vor. Also früher hättest du mich nachts aus dem Schlaf wecken können, so vor 10, 15 Jahren sagen können, das sind 3000 Leute, erzähl dir mal was zu dem und dem Thema. Dann hätte ich mich dahingestellt, irgendwas erzählt und es wäre okay gewesen. Mhm. Heute bereite ich mich viel, viel gründlicher vor. Und das heißt nicht, dass ich jetzt einen Vortrag auswendig lerne. Ich flechte immer noch Dinge ein, die mir so als Impuls kommen oder die ich plötzlich erlebt habe, aber die Grundlage für Kreativität ist immer gründliche Vorbereitung. Und je älter ich werde und eigentlich denke ich auch, je besser ich werde, desto gründlicher bereite ich mich handwerklich vor.
Ja, ich glaube, das ist das Gleiche wie bei dem Zufallstreffer, mit 20 Jahren den guten Roman zu schreiben. Das, was du mit 20 Jahren gemacht hättest oder gemacht hast und dann einfach auch einen tollen Vortrag gehalten hast, das kann halt funktionieren, ne? Wenn man in dem berühmten Flow ist, wenn man genau die richtigen Ideen hat. Das Problem ist, ne? Man kann es eben nicht garantieren, das kann man sowieso nicht, aber man kann es auch nicht wirklich planen. Das wird dann eben mit dieser Art Herangehensweise auch mal passieren, dass man da einfach einen schlechten Vortrag hält. Und das unterscheidet dann wiederum den Profi, der es wirklich souverän macht, der sich ordentlich vorbereitet hat von dem Anfänger, der eben die Zufallstreffer hat, dass er garantiert, dass egal was passiert, die wird vielleicht nicht die geniale Rede sein, aber sie wird auf jeden Fall immer gut sein. Sie wird immer unterhalten, weil er dafür sorgt mit seiner, oder du in deinem Fall dafür sorgst mit deiner Vorbereitung, dass du grundsätzlich weißt, was du sagen kannst und dass du bereit bist, auf spontane Reaktionen des Publikums einzugehen, weil du weißt, wie sie einzuordnen sind in den großen Gesamtkontext deiner Rede. Und das ist dann, glaube ich, der Unterschied.
Ja, es hat noch einen anderen Aspekt, glaube ich, weil ich denke, wenn man so einigermaßen geübt ist wie du oder ich, da müsste man schon einen richtigen Aussetzer haben, um nicht nicht wenigstens Durchschnitt hinzulegen.
Ja.
Aber der eigene Durchschnitt hebt sich ja.
Ja.
Ich finde, wenn man einmal einen richtig guten Vortrag, einen richtig guten Text, eine richtig gute Präsentation gehabt hat, dann steigen ja die eigenen Maßstäbe. Du hast ja den Anspruch an dich selbst, nicht mehr dahinter zurückzufallen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eher der Punkt, dass man irgendwann sagt, ich bin nicht mehr bereit, einfach nur Mittelmaß oder Durchschnitt oder das, was ich mal ebenso hinlegen kann, zu leisten, sondern das war mein bisher bester Vortrag und da will ich nicht mehr hinter zurückfallen. Also ich finde, dieser eigene Anspruch ist schon durchaus auch, ich will nicht sagen Stress, aber es ist bei mir tatsächlich so, ich schreibe seit 25 Jahren, da habe ich angefangen, wirklich beruflich journalistisch zu schreiben, mit Anfang 20 oder mit 20, schreibe ich. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe jedes Mal die Angst vor dem weißen Blatt. Ich mache mein Blog auf oder ich mache ein Word-Dokument auf und denke, diesmal kann ich es nicht so gut. Ich habe jedes Mal das. Und ich erinnere mich, vor 25 Jahren, als ich als ganz junge Journalistin angefangen habe, und da hatte ich einen Kulturchef, der hat mich wirklich sehr gefördert und auch gefordert. Also bei uns in der Redaktion hieß es, zu wem der immer freundlich ist, der kann den Journalismus gleich aufgeben, der ist es nicht wert, gefördert zu werden. So, und ich habe zu dem gesagt, wissen Sie was, bei jedem neuen Artikel denke ich, diesmal kann ich es nicht so gut wie beim vorigen. Und da hat er zu mir gesagt, Frau Hoffmann, ich mache das seit 25 Jahren und ich habe das auch noch. Und ich will Ihnen eins sagen, wenn Sie das nicht mehr haben, dann werden Sie schlecht. Und jetzt mache ich seit 25 Jahren und ich weiß genau, was er gemeint hat.
Ja.
Auch eine Geschichte, um sowas zu verdeutlichen. Also ich denke, wenn man solche eigenen Geschichten erzählt und auch bereit ist, was preiszugeben, dann ja, dann kommt das an, weil die Leute merken, es ist echt.
Ja, das ist ja ein anderes Buzzword, was eben auch schon immer funktioniert hat. Authentizität wirkt, ne? Weil sie natürlich ist, weil sie zu dir passt und weil es nachvollziehbar ist, weil es eben tatsächlich echte Geschichten aus dem Leben sind. Und den Eindruck habe ich zumindest in letzter Zeit, das ist auch eines aber der Faktoren, die zunehmend so in der PR und der Werbung als Buzzword auftauchen, missbraucht werden. Es gibt ja immer mehr Werbungen, die so den Eindruck vermitteln, obwohl sie mit großem Budget und aufwendigen Produktionen erstellt worden sind, die den Eindruck erwecken, als seien sie mal so eben nebenbei entstanden, als hätte da jemand zufällig sein Handy gezückt und die Szene festgehalten. Diese so ein bisschen gefakte Authentizität, damit versuchen ja viele Firmen in letzter Zeit, so mein Eindruck zumindest, näher ranzukommen an die Menschen.
Ja, wobei ich glaube, der Begriff authentisch oder Authentizität ist auch sehr häufig falsch verstanden. Da wird authentisch mit lebensnah verwechselt. Und die Frage, die ich mir in letzter Zeit stelle, wäre auch mal interessant, was du dazu meinst. Kann man überhaupt nicht authentisch sein? Ist man nicht auch, wenn man sich verstellt, authentisch? Nämlich genau authentisch für jemanden, der sich verstellt. Die Wirkung ist dann unter Umständen nicht die gewünschte, aber Das ist ein Thema, finde ich, Authentizität, mit dem es sich wirklich lohnt, nochmal zu befassen, weil ich glaube, es ist auch falsch verstanden. Authentisch soll sowas bedeuten wie echt oder unverstellt. Genau. Tatsächlich glaube ich, man kann nicht authentisch sein, weil sich verstellen ist auch authentisch. Und ich glaube, dass man für einen Gutteil dieser Verwendungen von authentisch und Authentizität eigentlich andere Begriffe finden müsste. Lebensnah oder zielgruppengerecht oder aus meinem Leben erzählt. Und selbst da ist es so, dass eine Geschichte, du kannst eine Geschichte aus deinem Leben so erzählen, dass jeder weghört.
Ja.
Oder du kannst sie so erzählen, dass sie Spannung und Relevanz erzeugt. Und was ist authentischer? Wahrscheinlich ist das einfach runtererzählen authentischer, aber das sich eine Pointe überlegen wirkungsvoller.
Ja, und umgekehrt sind eben diese allegorischen Geschichten, die sind, die wirken eben gerade nicht authentisch, obwohl sie wahrscheinlich für denjenigen, der sie erzählt, sehr, im Grunde genommen sehr authentisch sind, weil er nämlich nicht gelernt hat, wie man Geschichten pointiert erzählt.
Und da ist es auch die Sache mit dem Selbstbild und dem Fremdbild. Um zu wissen, wie ich wirke, brauche ich eine Außensicht.
Ja, ich glaube, was viele meinen, wenn sie authentisch sagen, ist, dass es nicht, dass sie es ehrlich meinen und dass es nicht gefaked wirkt. Ne? Also das ist, also ich erinnere mich an eine Werbung, die gab es vor ein paar Monaten von Apple für das iPhone, wo die für ihre Kamera in dem iPhone geworben haben. Da sind, weiß ich, 30, 40 wie zufällig wirkende Szenen festgehalten, so als ob jemand daneben stünde. Das soll halt den Eindruck erwecken, dass ja man diese Szene zufällig beobachtet, als wäre man quasi selbst dabei und dann gerade die Assoziation wecken, das ist wie in deinem echten Leben. Und das ist halt echt eine schwierige Wanderung. Da würde ich mir wünschen, dass es tatsächlich auch eine zunehmende Sensibilisierung auf Seiten des Publikums gibt, da wirklich zu erkennen, was ist denn da jetzt aufgesetztes Marketing, was nur versucht, den Eindruck der Lebensnahheit zu erzeugen, oder was ist denn, was ist jetzt wirklich, wirklich aus dem Leben gegriffen?
Also ich glaube, diese Sensibilität gibt's schon. Also vieles fliegt ja auch einfach auf. Es gibt ja viele virale Kampagnen, die so angefangen haben, als ob sie irgendwas aus dem echten Leben sind, ja, Beschimpfungen oder irgendjemand macht irgendwas von irgendwem kaputt und hinterher kommt raus, das war nur eine PR-Kampagne. Also ich glaube, da kann man sich im Zweifel als Unternehmen auch mehr mit Schaden als Nützen. Mhm. Andererseits ist dann wieder die Frage, reicht es nicht, Aufmerksamkeit zu erzeugen? Weil gute Geschichten haben eben oft auch den Nachteil, dass man vergisst, von wem sie sind und nur noch die Geschichte weiß. Oder die eigene Erkenntnis. Mhm. Das ist ein großes Problem von Marken. Du hast vorhin diese Geschichte mit, sie baden gerade ihre Hände drin. Ich wusste schon nicht mehr, ob das Pril oder Palmolive ist.
Ja, das stimmt. Allerdings ist es auch wirklich jetzt lange, lange her. Und damals hätte man es vielleicht noch gewusst. Es ist natürlich jetzt auch eine der wirklich ganz, ganz erfolgreichen Kampagnen gewesen, die sich einfach so eingebrannt hat. Aber es gibt ja viele Geschichten. Das ist auch das Problem, was diese Effekthascherei oft hat, ne? Dass man versucht, mit Effekten zu arbeiten, die dann den Inhalt wirklich verdrängen. Und Stories werden eben manchmal auch missbraucht, um Effekte zu erzielen, ohne dass sie wirklich einen Bezug zum Inhalt haben. Es reicht ja, wenn die Assoziationen sofort kommen, aber selbst das geschieht halt manchmal nicht. Es ist im Grunde genommen dasselbe, als ob jemand einen Knalleffekt in seine Präsentation einbaut und am Ende redet man nur noch über diesen Knalleffekt, ohne zu wissen, was hat er jetzt eigentlich gesagt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Politiker sind ein gutes Beispiel, wie Geschichten funktionieren oder nicht funktionieren. Da werden Lichtgestalten über irgendwelche Geschichten aufgebaut und man denkt, das ist der Mensch. Und ein Politiker, der sich vielleicht schlechter verkaufen kann, hat eventuell das edlere Anliegen, das weiß man ja nicht, aber er kommt einfach nicht so gut rüber. Und dann in der Wahlkampfphase gräbt jemand vielleicht eine Geschichte aus, um demjenigen zu schaden, und dann verliert er wieder an Reputation. Also die Politik lebt ja von Geschichten, die Lichtgestalten aufbauen, und von Geschichten, die Lichtgestalten wieder demontieren. Und man fragt sich dann wirklich, und das fragen sich die Leute ja auch mehr und mehr, was ist überhaupt noch echt, oder werden wir nur noch auf den Arm genommen? Und deswegen haben ja solche Tatsachenberichte oder solche unmittelbar erscheinenden Erlebnisberichte so einen Erfolg. Aber wenn man dann wieder die Analogie zum richtigen Leben zieht, dann kennt man einfach Verwandte, die ewig lange Urlaubsgeschichten erzählen, und alle fallen fast schlafend vom Sessel, und jemand anders könnte die gleiche Geschichte mit einer Pointe erzählen. Und jeder würde zuhören. Es kommt halt nicht so sehr auf das Was an oder in welchem Bereich, sondern sehr auf das Wie.
Ja, es kommt eben nicht nur darauf an, dass man Anekdoten erzählt und findet, die irgendwie passen, sondern es kommt eben darauf an, dass man aus seiner ganzen Erzählung, seinem Text, seiner Rede eine in sich stimmige Story macht, ne, die insgesamt als Story mit einem roten Faden funktioniert. Wo es aber nicht so sein muss, ne, dass am Anfang das Aschenputtel irgendwo losläuft und ganz am Ende der Präsentation immer noch der tragende Pfeiler der Geschichte ist, aber wo es für das Publikum am Anfang einen Einstieg gibt mit einer Identifikation, wo sie sofort eintauchen können und sich denken, das erkenne ich wieder, und am Ende ist es aber immer noch so. Und die ganze Geschichte hangelt sich aber mit einem Spannungsbogen weiter, ne? Mit einem, meinetwegen einem expliziten, aber der ist oft gar nicht nötig. Also jedenfalls kein allegorischer Prinz oder Aschenputtel, die zur edlen Dame wird. Das ist jedenfalls nicht nötig, ne?
Ja, kann auch, aber ich meine, du hast vorhin die bildende Kunst genannt, und das ist ja dieser Spruch, der immer Michelangelo zugesprochen wird, wie er eine Skulptur schafft, indem er das vom Marmorblock wegschlägt, was nicht zu der Skulptur passt. Und so ist es ja beim Erzählen im Wesentlichen auch. Also beispielsweise das berühmteste Gedicht der Moderne, The Wasteland von T.S. Eliot. Das ist überhaupt nur so berühmt geworden, weil ein anderer Schriftsteller, nämlich Ezra Pound, seinem Freund T.S. Eliot ungefähr die Hälfte rausgestrichen hat.
Ja.
Und so ist es überhaupt. Also gute Geschichten leben vom Weglassen mehr als von dem, was man alles drumherum erzählt. Und man kann die beste Geschichte töten, indem man zu viel drumherum macht, oder? Ist das nicht in Präsentationen auch so?
Ja, absolut. Also da ist es ja ganz, ganz krass sogar der Fall. Also da werden ja heute noch 95-98%, wenn nicht mehr, der Präsentationen mit Texten bombardiert. Die Folien sind vollgeschrieben, sodass gar kein Raum mehr wird, für die eigentliche Botschaft durchzudringen. Also wenn man sich die typische PowerPoint-Folie ansieht, dann sind da 4, 5, 6 Stichpunkte drauf mit 20, 30 Folien. Das muss man ja nur mal hochrechnen. Da ist man locker bei 100 bis 120 Fakten pro Präsentation. Wie soll da irgendwie eine Botschaft noch durchdringen? Und wenn man das weglässt, wenn man auch dem Redner vorne Raum gibt, wirken zu können, mit seiner Geschichte auch durchdringen zu können gegenüber die ganzen Texte, die sonst gelesen werden, indem man teilweise auch mal den Beamer auslässt oder eben nur mit starken Bildern oder mit den Diagrammen, die man wirklich braucht, um jetzt mal einen Punkt zu setzen, arbeitet, dann ist das viel, viel wirkungsvoller, und dann bleibt man viel, viel mehr in Erinnerung, und dann schafft man es auch viel mehr, Spannung aufzubauen und das Publikum an sich selbst und an seinen Vortrag zu binden und zu bannen. Absolut.
Ja, also ich meine, die Folien mit 6 Punkten sind ja noch die glücklichen Fälle. Ja. Mein Tod durch PowerPoint ist ja der häufigste Tod unter Beratern, oder?
Ja, absolut. Ja, gut, von den Geisteswissenschaftlern wollen wir nicht anfangen, die dann ganze Textseiten da drauf kopieren und das vorlesen, dann wird es natürlich dann richtig einschläfern. Aber es ist absolut so. Weniger ist da mehr, und auch da muss man erstmal durchdringen, was will ich eigentlich sagen, was hat das mit dem zu tun, was mein Publikum auch erlebt, und wie kann ich das da haben wir den Begriff doch wieder, möglichst authentische Geschichten erzählen.
Ja, die Frage ist halt, ob es immer gewollt ist. Du hast gerade die Geisteswissenschaftler angesprochen. Also ich erinnere mich, ja, wenn ich jetzt so überlege, Präsentationen im wissenschaftlichen Bereich. Ich habe ja auch Präsentationen, ich halte viele Vorträge, aber letztlich ist es schon in Richtung Infotainment. Wenn ich jetzt eine wissenschaftliche Vorlesung halten müsste, wüsste ich gar nicht, ob ich die Form könnte, ob ich dazu nicht zu unterhaltend bin. Muss man da nicht sachlicher, textlicher werden? Wie unterscheiden sich Business-Präsentationen von wissenschaftlichen Präsentationen beispielsweise?
Ich glaub, dass das eine Grenze ist, die man nicht ziehen muss. Also sachlich heißt nicht zum Beispiel textlicher, ne? Und verständlich heißt nicht gleich banal, ne? Das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den sich Wissenschaftler gerne zurückziehen. Ich komme ja nun auch aus der Wissenschaft, war lange, lange Jahre an der Uni als Doktorand, dann später bei Fraunhofer und habe auch viele wissenschaftliche Konferenzen in der Zeit besucht. Das ist eine Verteidigung, die man gerne hört, die ich natürlich damals auch schon gehört habe, als ich dann irgendwann angefangen habe, mich damit nicht mehr zufrieden zu geben, dass man eben so unverständliche Präsentationen oft da vor sich hat, die ich oft gehört habe, ne, das kann man ja so nicht machen und das wird so erwartet, dass das ein bisschen trockener ist, aber ich glaube, das stimmt nicht. Denn das Feedback auf meine Präsentation war eben immer ganz anders, nämlich, dass man sich das Publikum durchaus gefreut hat, dass es lebendiger war, dass es mehr verstanden hat. Es gibt immer die Knauserer, die nie zufrieden sind, die gibt es. Aber man muss auch nicht everybody's darling sein. Und ich glaube aber, man kann den noch so trockensten Sachverhalt absolut spannend präsentieren und auch sich bemühen, das so verständlich zu machen, dass es für das Publikum, was da sitzt, passt. Und gerade die guten Wissenschaftler, gerade die herausragenden Köpfe, Einstein, Feynman und andere, die haben sich gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie in der Lage waren, ihre komplizierten Gedanken so auszudrücken, dass sie auch jemand anderes verstehen konnte. Oder Niels Bohr in seinen Streit, der konnte sich auf einer wissenschaftlichen Ebene mit Albert Einstein streiten, sodass selbst Laien zuhören konnten, wo es um ja die Frage, würfelt Gott oder nicht? Und ja, dann die Frage, was bedeutet das eigentlich? Ne? Da weiß man zwar nicht die ganze Theorie im Hintergrund, aber man kann trotzdem folgen. Und man kann auch, glaube ich, wissenschaftliche Präsentationen so aufbauen, dass man es schafft, den Kontext zu liefern, sodass in dem Moment, wo man denn dann mal tief in die Theorie einsteigen muss, wo man auch mal eine Formel herleiten muss, die nicht mehr jeder im Publikum versteht, das aber in eine Weise tun kann, dass das Publikum merkt, okay, das sind jetzt die Details, die muss ich nicht verstehen, um beim großen roten Faden zu bleiben. Und wenn man wieder auftaucht, wenn die Formel zu Ende erklärt ist, dann ist man auch wieder dabei und dann bleibt der Spannungsbogen erhalten. Also das geht sehr wohl, denke ich.
Ja, aber auch da kommen wir wieder dahin, dass das vielleicht nur zum Teil lernbar ist, oder?
Es wird aber auch nicht gelehrt. Ne? Das ist vielleicht ein anderer Teil der Wahrheit. Ne? Also ich hatte vor 2 Wochen mit der Nicole Gugger darüber geredet, intensiv in unserem Podcast, dass man ja in der Schule das nicht lernt. Es steht zwar jetzt PowerPoint auf dem Lehrplan, aber in einer Weise, die zum Haare raufen ist. Das heißt, die Schüler kriegen es von Menschen beigebracht, die lernen, dass diese typische Bullet-Point-Folie die Art und Weise ist, wie man präsentieren muss. Die Präsentationen der Schüler werden dann daran bewertet und benotet. Dann kommen sie in die Unis und lernen das von ihren Betreuern, Vätern oder Doktoranden, die ihre Diplom- und Masterarbeiten betreuen, die es auch nicht besser können und in den Unternehmen ist es auch nicht besser. Das heißt, man lernt es auch nicht, wie man es richtig macht. Und beim Schreiben ist es ehrlich gesagt nicht besser. Die meisten wissenschaftlichen Paper sind ja genauso schlimm wie die Präsentationen. Und auch da ginge es besser, nur niemand lernt es, wie man wirklich verständlich und sachlich zugleich schreibt. Ne? Also das ist eben kein Widerspruch.
Ja, niemand kann man eigentlich nicht sagen. Es gibt ja schon auch Schulen, wo Schreiben oder Präsentieren gelehrt wird. Es ist nur, denke ich, kein Allgemeinwissen in allen Disziplinen. Ja. Und dann kommen wir wieder dahin. Du hast mich am Anfang zum Thema PR und Storytelling gefragt. Und das kann eben einfach auch nicht jeder. Man muss sich auch auf irgendwas konzentrieren. Und ich muss auch im Übrigen, wenn ich ein großer Mediziner bin und heilen kann oder an etwas forsche, muss ich nicht auch noch ein guter Geschichtenerzähler sein, oder?
Das mag sein, wobei ich gleichwohl denke, dass man auch in seiner Wissenschaft, das gilt aber für Unternehmen genauso als Ingenieur oder Chemiker, ich weiß nicht was, profitiert, wenn es einem gelingt, die Frage zu beantworten, was hat das mit den Menschen zu tun? Warum begeistert das oder warum sollte das jemanden interessieren? Also klar, es gibt immer die Ausnahmen. In der Mathematik fallen mir da besonders viele Beispiele ein, wo man einfach fernab von Anwendungszwecken forscht und es auch einen Wert hat, dass man Grundlagenforschung betreibt. Aber ich glaube, dass es einen Wert hat und dass auch ehrlich gesagt die Wissenschaft eine bessere würde, wenn es gelänge, mehr auf den Punkt zu bringen und mehr Menschen erklären zu können, was man da eigentlich forscht. Und das ist auch die Zielrichtung der Forschung verbessern würde, wenn man sich selbst die Frage beantwortet, wofür mache ich das eigentlich? Und nicht einfach nur den Prozenten hinterher forscht, die man in irgendein Verfahren verbessern kann.
Ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist eben wirklich, ist das alles leistbar? Und nicht umsonst ist eben Schreiben und PR oder auch Gestalten sind eigene Disziplinen. Und ja, stimmt, es ist sicherlich sinnvoll, da sich weiterzubilden, aber ich finde, es erzeugt auch einen großen Druck, wenn man meint, jeder müsste jetzt schreiben oder erzählen oder toll präsentieren können.
Das mag sein, aber mir fällt da ein Zitat von Wolf Schneider ein. Der ist, der hat ja die Deutsche Journalistenschule lange Jahre geleitet. Tut das noch? Ich weiß es nicht. Der war Chef vom Dienst beim Stern. Und er hat mal gesagt, einer muss sich quälen, der Leser oder der Schreiber. Ne? Und,
ja.
Das lässt sich natürlich auf viele andere Disziplinen übertragen. Und ich glaube, oder sagen wir mal, ich würde mir wünschen, ich glaube, man kann es fester formulieren. Ich glaube, dass wir auch in der Wissenschaft, auch bei Unternehmen an den Punkt kommen, wo die Guten vielleicht auch keine Wahl haben, bessere Präsentationen und bessere, ja, nennen wir das böse Wort, Verkäufer zu werden. Auch die Wissenschaft ist nicht mehr so unschuldig, wie sie war, dass man einfach als Professor sein Gehalt bekommt, als Beamter und dann einfach, naja, sein Leben lang tun kann, was man will. Forschung ist heute sehr viel wettbewerbsorientierter geworden, als sie es früher war. Und da überleben am Ende oder werden am Ende die erfolgreich sein, die es schaffen zu erklären, warum das, was sie tun und was sie forschen, sinnvoll ist. Und natürlich hat das auch Nachteile. Das führt dazu, dass unter anderem auch mal die erfolgreich sind, die eben blenden können, die gute Geschichten erzählen können, ohne dass die Substanz dahinter ist. Aber das sollte diejenigen, die die Substanz haben, doch eher anspornen zu sagen, ich versuche diese Substanz eben auch so zu erklären, dass es, oder im Zweifel kann man sich ja auch Unterstützung holen. Ich meine, du würdest ja das auch nicht ablehnen, spannende Forschung einfach verständlich zu erklären. Und ich mache das auch sehr gerne. Ne? Und ich glaube, dass das ein Unterscheidungsmerkmal sein wird in der Forschung auch, ne? Dass man seine Forschung besser erklären kann.
Ja, absolut. Aber das ist in Unternehmen genauso. Und da sind wir genau wieder an dem Punkt. Wenn du es nicht selber kannst, und das kann man nicht von jedem erwarten, brauchst du professionelle Unterstützung.
Ja.
Und professionelle Unterstützung braucht Budgets. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir am Anfang schon mal waren. Ganz ohne Budget können die meisten eben keine gute PR, keine gute Content-Strategie oder auch keine gute Präsentation machen. Und das ist oft ein Dilemma, weil du hast es im wissenschaftlichen Bereich vielleicht nicht oder als kleines Unternehmen nicht das Budget.
Ja.
Also, was ist der Ausweg? Ja, beispielsweise, ich bin ein kleines Unternehmen, ich weiß, so, ich kann vielleicht nicht einen vierstelligen Betrag im Monat allein schon für Suchmaschinenoptimierung ausgeben. Also habe ich eigentlich nur die Chance, nach vorne zu kommen mit einer Content-Strategie. Das heißt, mit hochwertigen Inhalten zu punkten. Was mache ich, wenn ich nicht schreiben kann? Da habe ich schon nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe kein Budget, mir für vierstellige Beträge jemanden zu holen. Also sollte ich mir überlegen, was kann ich gut?
Mhm.
Was kann ich mit Bordmitteln umsetzen?
Mhm.
Und mich wirklich darauf konzentrieren.
Ja.
Und unter Umständen kann ich dann nicht die Content-Strategie oder das Storytelling verwirklichen, was ich gerne machen würde, weil ich einfach was anderes besser kann. Wäre so meine Idee. Aber man kommt immer in der Kommunikation irgendwo an eine Grenze, an ein Dilemma, wo es in die eine oder andere Richtung nicht mehr reicht. Und umgekehrt, wie wir auch schon festgestellt haben, das Budget alleine ist es auch nicht. Du kannst auch ein riesiges Budget einfach wirkungslos verbraten.
Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist, man muss das erstmal erkannt haben, ne, dass es wichtig ist oder meinetwegen auch, ob es für mich wichtig ist und wenn, dann muss man halt die Augen möglichst scharf stellen und zu überlegen, was genau brauche ich denn da jetzt und was ist denn jetzt wirklich das was ich vermitteln will und dann mit den verfügbaren Mitteln die Kompromisse, die man machen muss, so zu setzen, dass sie bestmögliche Wirkung haben. Und auch das ist dann am Ende des Tages ja wieder leichter gesagt, als es umgesetzt ist, ja.
Ja und nein. Und das ist der große Vorteil von sozialen Netzwerken im Gegensatz zu früher. Und das ist übrigens das Potenzial, was die meisten wirklich nicht ausschöpfen. Die kommen zu mir und sagen, was interessiert denn die Leser meiner Facebook-Seite besonders? Und dann sag ich, haben Sie die schon mal gefragt? Also viele Leute pusten Botschaften raus und nutzen nicht das Potenzial, dass sie einfach Leute fragen können, dass sie auch Dinge ausprobieren können. Und das ist eben der Punkt. Und das ist, glaube ich, mehr als alles andere das Potenzial, welches noch viel mehr entwickelt werden könnte, wirklich einfach zu fragen, sich Fremdbilder zu holen, auch Ideen mal zu präsentieren, die noch nicht ganz fertig sind, um sie auszuprobieren. Und da, glaube ich, liegt die große Chance auch für diejenigen, die vielleicht nicht ein Riesenbudget haben. Aber auch für diejenigen, die ein großes Budget haben, auch die sollten das tun.
Können denn die Leute das wirklich beantworten? Also ich habe oft den Eindruck, wenn man fragt, was interessiert euch denn besonders, dann kommen oft eben die naheliegenden Dinge, auf die man eigentlich auch selber gekommen wäre. Aber die spannenden Punkte und die spannenden Aspekte der Arbeit, die sieht das Publikum von außen ja gar nicht und kommt vielleicht auch gar nicht. Also ich bin da ein bisschen skeptischer, ob man mit dieser Frage wirklich die Antworten bekommt, die man braucht.
Naja, also ich denke, das Publikum, die Empfänger können einem die Arbeit nicht abnehmen. Also man kann nicht eine offene Frage stellen, was interessiert euch oder wie soll ich meine Präsentation machen?
Ja.
Das sicher nicht. Aber man kann ja eine Idee in den Raum stellen,
okay, das kann man machen,
und
ja.
Diskutieren lassen. Mhm. Also die Entwicklungsarbeit oder die kreative Arbeit kann man sich nicht abnehmen lassen. Aber man kann sagen, hier, ich habe die Idee, was meint ihr dazu? Und Leute einfach mal ins Diskutieren bringen. Aber auch da gilt wieder, warum sollen die das tun? Was ist der Nutzen für die? Wenn ich einfach nur sage, ich möchte bessere Präsentationen machen und deswegen frage ich euch jetzt einfach mal, wie findet ihr das?
Ja,
warum sollen die sich Zeit nehmen?
Ja.
Aber wenn ich wirklich was von mir weggebe, ja, wirklich auch einen Wert, eine wirkliche Idee oder was Interessantes rausgebe, dann kann ich doch gucken, wie Leute reagieren.
Ja, absolut. Na? Und das ist vielleicht dann auch noch eine wichtige Zutat, da gehört dann eben auch wieder Mut dazu und den muss man aufbringen. Einerseits sich da vielleicht auch mal ein bisschen auszuziehen und andererseits auch zu sagen, ich gebe hier jetzt auch vielleicht erstmal was mehr raus, als ich es normalerweise tun würde und guck mal, was passiert. Vielleicht auch mal was noch nicht 100% durchdacht ist, oder ich erzähle vielleicht auch mal eine Geschichte, obwohl ich vielleicht selber der Meinung, ich bin noch nicht der perfekte Geschichtenerzähler, und tu einfach mal was und guck mal, wie reagieren die eigentlich da drauf. Und dann kann man vielleicht gegensteuern. Vielleicht ist es auch die Frage, dass man nicht immer alles sofort perfekt machen muss und manchmal auch ein bisschen Mut dazu gehört, zu gucken, was passiert und einfach auch mal Dinge auszuprobieren.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist die andere Sache, die Kritikfähigkeit. Ja, dieses rate mir gut, aber rate mir nicht ab.
Ja.
Also man muss sich auch trauen, sich selbst auf den Prüfstand zu stellen und vielleicht auch mal eine negative Reaktion auszuhalten.
Ja.
Oder vielleicht zu merken, okay, wenn ich das da in dem wohlwollenden Netzwerk präsentiere, dann kriege ich Zustimmung. Aber wenn ich damit rausgehe auf eine Plattform, wo sich viele Trolle tummeln, also irgendwelche Leute, die gerne anonym andere beleidigen, dann muss ich das auch aushalten können und für mich draus lernen, okay, das ist eben eine andere Plattform. Aber es ist ja auch nicht, also Kritik ist ja auch eine Chance, das ist jetzt eine Plattitüde, aber da hat man es als kleiner Unternehmer unter Umständen leichter, denn im großen Unternehmen muss man dann rechtfertigen, dass nicht jede Abfolge von 5 negativen Äußerungen auf Facebook gleich ein Shitstorm ist, womit wir beim nächsten Buzzword sind. Ja?
Ja.
Das ist nicht immer gleich ein Shitstorm, sondern das ist einfach ein Zeichen vielleicht, dass meine Zielgruppe das nicht mag. Ja, vielen Dank. Also habe ich das gelernt und probiere was anderes aus.
Und da haben wir, glaube ich, auch wieder den Bogen zum Anfang geschafft. Denn da ist man dann wieder an einem Punkt, wo man sagt, die Kleinen haben jetzt eben auch vielleicht auf anderem Wege eine Chance da, Dinge auszuprobieren und auch mal Erfolge zu erzielen, wo es früher gegenüber den großen Konzernen einfach wirklich schwieriger war, weil man von vornherein mit der fertigen Idee da sein musste. Und jetzt kann man eben einfach probieren, auch mal in Kanälen, die eben nicht die ganz große Publicity zu Beginn liefern, sondern im erst der erste Schritt hin zu einer gesamten Strategie sind.
Absolut. Wobei unter uns, für mich ist ja die Geißel der schreibenden und erzählenden Kunst der Zirkelschluss, der Lokaljournalismus
ich weiß,
besonders
ja.
beliebt.
Du schreibst da öfter drüber, ich habe es schon gelesen bei dir. Du magst das nicht. Ja,
aber das ist so eine, unter Umständen.
Aber wir haben es ja gar nicht
sinnvoll.
Wir haben es ja gar nicht geplant, es hat sich so ergeben.
Ja, auf jeden Fall, Entschuldigung.
Herzlichen Dank, Kerstin Hoffmann. Mein Name ist Michael Gerhardt. Bis zum nächsten Mal.